Ja, vielen herzlichen Dank für die sehr schöne Musik, sehr interessante Musik auch. Ich finde das eigentlich wunderschön, wenn das, was ich Ihnen sagen will, mit Musik eingeleitet wird, weil nämlich Musik, also der Untertitel von meinem neuen Buch heißt die Soziologie der Weltbeziehung und da soll es um die Frage gehen, das wollte ich eigentlich entwerfen und das interessiert mich auch immer noch und das diskutiere ich auch sehr gerne mit Ihnen, welches die Formen, die Weisen sind, wie wir in die Welt gestellt sein können, wie wir Bezug nehmen auf das, was Welt oder Leben heißen kann, auf welche Weisen wir in Interaktion treten. Die Ausgangsidee da ist so ein bisschen mit dem Phänomenologen Merleau-Ponty gesprochen vielleicht, der sagt, unser erstes Bewusstsein, wenn wir zum Beispiel am Morgen aufwachen oder wenn Sie aus einer Narkose aufwachen oder so oder aus einer Ohnmacht, ist, bevor wir wieder wissen, wer wir sind und wo wir sind und was da draußen ist, haben wir so ein Bewusstsein, etwas ist da, etwas ist gegenwärtig, sagt Merleau-Ponty. Das ist das erste Gefühl, was wir haben. Und die Frage ist jetzt, was für eine Beziehung haben wir dazu? Ja, was entwickelt sich? Ich glaube, das Subjekt und die Welt entwickeln sich dann erst aus dieser Erfahrung heraus. Aber diese Urform der Bezugnahme, bevor wir noch Subjekt sind, ich glaube, die kann man sozusagen in Musik spürbar machen, modellieren, moderieren. Man kann da auch in dem, was wir gerade gehört haben, finden wir sozusagen Formen des Angezogenseins, die verlockende Welt, die anschmiegende Welt, auch Formen der Indifferenz, zu der wir vielleicht keinen Bezug finden. Dann auch sowas wie Einsamkeit, die irgendwie eine Isolation und eine Distanz zum Ausdruck bringt, leidenschaftliche Hingabe als Öffnung oder auch Entfremdungserfahrungen, vielleicht sogar Abstoßungserfahrungen. Ich finde, das alles haben wir jetzt sozusagen schon auf 4 Minuten verdichtet gehört, deshalb finde ich das ganz klasse. Und ich komme nachher auch noch gerne noch ab und zu mal auf die Musik und auch auf den Cello zurück. Aber erstmal nochmal danke für die Einladung hierher, für die nette Einleitung auch und für die Einladung. Ich kenne das Festival noch nicht so gut, aber alles, was ich bis jetzt darüber weiß, finde ich unglaublich interessant eigentlich und auch unglaublich attraktiv. Ich finde es schon aus zweifachen Gründen, dass Sie das Festival für eine gute Zukunft nennen und auch Tage der Utopie. Gute Zukunft und nicht bessere Zukunft, weil besser immer schon im Steigerungsmodus ist, ja, über das hinaus, was wir schon haben. Da liegt genau ein Problem, meine ich, der gegenwärtigen Gesellschaft. Und ich glaube aber auch, dass wir das natürlich brauchen. Wir müssen wieder sowas wie eine Vision haben, wenigstens ein Gespür dafür entwickeln, eine Idee, wo wir hinwollen könnten. Ja, was es überhaupt wert wäre, als Ideal angestrebt zu werden. Weil es ist gerade auch an der Uni und bei uns in der Soziologie natürlich leicht, Gesellschaft zu kritisieren. Ich finde, das machen wir jetzt schon ziemlich lange, ziemlich erfolgreich. Aber es ändert sich nichts. Ja. Eigentlich ist Gesellschaft immun gegen diese Art von Kritik. Wir diskutieren das auch immer. Das ist wirklich eine spannende Frage. Also wir wollen gerade an den Universitäten, wo ich arbeite, Jena und Erfurt, darüber nachdenken, wie es eigentlich dazu kommt, dass manchmal sich soziale Praktiken immunisieren gegenüber Kritik. Ja, also alle sind sich einig, etwas ist schlecht, zum Beispiel Fliegen, und trotzdem fliegen wir jedes Jahr mehr, ne, kollektiv gesprochen. Oder auch zum Beispiel CO2-Ausstoß, sind sich alle längst einig, dass es schlecht ist. Es gibt Billionen von Büchern und es gibt überhaupt niemand, der sagt, ich finde CO2 super. Ne? Trotzdem stoßen wir jedes Jahr mehr aus. Und es kommt sogar zu ganz idiotischen Sachen, wie zum Beispiel diese Kaffeekapseln da aus Aluminium. Das ist ja nicht so, dass wir die ja aus Jahrhunderten gewöhnt und eingeübt wären und deshalb fällt es uns schwer, die aufzugeben. Das ist ich meine, man muss wirklich mal darüber nachdenken. Ich meine, wir wissen alles, was wir wissen müssen darüber, wieso das eigentlich unsinnig ist. Und trotzdem verbreitet sich inzwischen mehrere Milliarden dieser Kaffeekapseln, werden jedes Jahr produziert. Und ich will gar nicht sagen, guck mal die bösen Menschen. Ich will verstehen, was da los ist. Und übrigens, der erste Punkt, an dem ich da ins Grübeln kam, waren die Wärmestrahler, die da draußen die Fußgängerzonen erhitzen. Da war das auch so. Ich meine, alle reden vom Global Warming, von der Klimakatastrophe. Alle wissen, wie problematisch das ist. Alle sind auch ehrlich überzeugt, dass wir Nachhaltigkeit oben und unten, ja, in jedem Lehrplan steht das, in jedem Ministerium, wir müssen was für Nachhaltigkeit tun. Und währenddem wir dieses Bewusstsein schon absolut hatten, kommen wir mit Wärmestrahlern in den Fußgängerzonen und alle möglichen Leute setzen sich dahin. Gut, was ich sagen wollte, ist deshalb, wir brauchen, glaube ich, einen Sinn dafür, wo wir hinwollen, damit wir diese Praktiken auch wieder öffnen, wieder erreichbar machen überhaupt für Kritik. Musik. Gut, also das gefällt mir an dem Festival, auch die Atmosphäre und das, was Sie gesagt haben. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass einige nur aus der Ferne, also im Nebenraum zuhören können. Aber vielleicht ist es da ja auch ganz schön und ich werde mein Bestes tun, auch langsam zu reden, sodass da vielleicht sich trotzdem Resonanz einstellen kann. Ja, weil ich neige dazu, zu rasen. Ja. Gut. Ich will Ihnen gerne, also die Idee, ich habe nicht die perfekte Utopie. Ich glaube, vielleicht kann man die auch nicht alleine machen. Auch deshalb braucht man so ein Festival, wo vielleicht auch Resonanzen entstehen, dass man gemeinsam auf die richtigen Lösungen kommt und auch auf institutionelle Lösungen insbesondere. Aber ich habe eine Idee, was uns beim Umbau als Kompass dienen könnte und das will ich gerne mit Ihnen diskutieren. Die Idee ist natürlich die Resonanzidee. Ich will aber damit anfangen, nochmal ganz kurz zu skizzieren, wo meiner Ansicht nach das Problem liegt. Ich meine, man darf es auch nicht übertreiben, was ich gelegentlich tue, andere auch, indem man so tut, als sei die Gesellschaft nur schlecht, ist sie ja gar nicht. Aber es gibt problematische Züge an ihr. Und die will ich ganz kurz darlegen und dann die Richtung auf eine Lösung einschlagen. Also ich glaube, die moderne Gesellschaften, das klang in Ihrer Einleitung schon ganz kurz an, die sind so verfasst, dass sie sich nur durch Steigerung in ihrer Struktur erhalten können. Ich nenne das Prinzip dynamischer Stabilisierung und meine damit, dass wir eigentlich gar nicht so sehr von der Gier getrieben sind. Manchmal denkt man auch von uns, ja, wir wollen halt immer höher, immer schneller, immer weiter und das ist das Problem. Ich glaube schon, dass diese Sehnsucht nach Vergrößerung, ich will im zweiten Schritt ganz kurz darlegen, welche Sehnsucht das ist, da eine große Rolle spielt. Aber heute ist es eigentlich anders. Ja, wenn in Österreich oder in Deutschland oder in der EU oder in der Welt die Weltbank sagt, wir brauchen Wirtschaftswachstum, wir müssen alles tun, damit das Wachstum wieder in Gang kommt oder in Schwung bleibt, dann ist die Idee eigentlich nicht in erster Linie, jedenfalls nicht in Österreich und Deutschland, dass wir eigentlich an irgendwas Mangel hätten, ja, dass wir nicht genug Autos oder nicht genug Brot oder nicht genug Computer oder nicht genug Kleider hätten, sondern wenn wir nicht wachsen, können wir nicht das erhalten, was wir haben. Ja, dann verlieren wir die Arbeitsplätze, dann schließen die Firmen, dann können wir den Sozialstaat nicht mehr halten. Also die Idee ist dann bricht der Sozialstaat sozusagen, lässt sich nicht erhalten, dann kommt es zu einem Haushaltsdefizit, am Ende kommt es zu einer Delegitimierung des politischen Systems, können wir alles schön in Griechenland beobachten. Sodass meine These inzwischen lautet, wir sind eigentlich angstgetrieben, gar nicht giergetrieben. Ja, wenn wir nicht schnell genug sind, wenn wir uns nicht steigern, Sie hatten das schon erwähnt, dann haben wir nächstes Jahr nicht mehr das, was wir jetzt haben. Dann eigentlich ist die Idee, dann können wir uns nicht mehr halten. Und man kann seit einiger Zeit eigentlich in der globalen Diskussion immer wieder diese Angst hören. In den USA, in Japan, in Westeuropa und inzwischen auch in BRIC-Staaten oder so, in Brasilien oder anderswo. Wenn wir nicht mehr für Bildung tun, wenn wir nicht mehr in die Infrastruktur investieren, dann fallen wir zurück und rutschen wir zurück. Ja, das führt zu dem Bild der Rolltreppen nach unten, gegen die wir anlaufen müssen. Ja, jedes Jahr ein bisschen schneller. Weil wenn wir sagen, jetzt ist es genug, ich würde wirklich sagen, meine Krisendiagnose lautet, wir haben nun systematisch die Plateaus oder die Nischen erodiert, sodass man mal sagen könnte, jetzt ist es genug, mir reicht das jetzt. In dem Moment, wo Sie das sagen, sind Sie im Prinzip auf dem Weg nach unten. Ne? Ihre Kenntnisse veralten, Ihre Kapitalausstattung, kulturell, sozial, sonst wo, geht zurück. Ja? Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die sich nur dynamisch stabilisieren kann und das bedeutet für uns als Individuen, wir müssen an dem Ort, an dem wir sind, ständig rennen, damit wir nicht zurückrutschen. Das sieht man auch an so Kleinigkeiten. Man sieht es eigentlich an allen Ecken und Enden. Zum Beispiel finde ich schon mal hochinteressant, wo man Nischen erodiert, das lässt sich in jedem Betrieb, in jedem Sportverein festhalten. Ja, Jogi Löw, der deutsche Bundestrainer, hat mal gesagt, ich weiß nicht, Löw oder Klinsmann, nach 2006, sie hätten eigentlich überhaupt keine Zeit gehabt, mal innezuhalten und sich über das Erreichte, damals sind sie Dritter geworden, die deutsche Fußballnationalmannschaft, zu freuen und innezuhalten, sondern die WM war noch gar nicht zu Ende, ging schon die Vorbereitung wieder los für die neue Saison. Und da könnte man sagen, na gut, Profifußballproblem. Ja. Aber ich finde, genau diese Logik sehen Sie in jeder Schulklasse eigentlich. Also bevor die Schüler und Schülerinnen irgendeinen Abschluss machen, die Matura zum Beispiel, sagt man ihnen, ihr müsst schon wissen, wo ihr anfangt zu studieren. Und selbst sagen die ganzen Berufsberater immer, auch wenn ihr ein freiwilliges soziales Jahr machen wollt, ist viel, oder Work and Travel Programm, ja, mit dem man irgendwie ins Ausland geht. Ihr müsst es längst unter Dach und Fach haben, bevor ihr fertig seid mit dem Abitur oder der Matura, sonst seid ihr zu spät dran. Und dann fängt man vielleicht an zu studieren. Und bevor man mit dem Bachelor fertig ist, muss man schon wissen, was man als für den Master tut. Ja, hier sind ja auch einige junge Leute, die werden das Problem kennen. Ihr müsst die Uni finden und den Studiengang und so weiter. Und bevor ihr mit dem Master fertig seid, vielleicht müsst ihr wissen, was ihr mit dem Abitur macht. Und diese Logik ist überall da. Ja, bevor ein Projekt fertig ist, muss ich wissen, was ich als mit dem nächsten mache. Sonst rutsche ich zurück und verliere meinen Platz. Also, was ich sagen will, ist, natürlich kann man erstmal sagen, das hängt auch am Wirtschaftssystem. Ein kapitalistisches Wirtschaftssystem ist so verfasst, dass es sich nur durch Steigerung erhalten kann. Das sieht man in dieser einfachen Marx'schen Formel, GWG'. Geld wird nur investiert als Kapital. Jemand macht nur einen Kaffee investiert in eine Tankstelle oder in ein Hotel, wenn es Aussicht darauf gibt, dass mehr rauskommt, als reingesteckt wurde. Ja, G' heißt mehr, ist sozusagen der Mehrwert in Form von Profit, Rente, Gewinn. Die Unterschiede können uns jetzt egal sein. Aber eigentlich kommt wirtschaftliche Aktivität nur in Gang, wenn es ein Versprechen auf Steigerung gibt. Und interessanterweise finden wir diese Logik, das Neue muss über das Alte hinausgehen, auch in der Wissenschaft, auch in der Kunst, auch in der Politik. Wir können uns in allen Bereichen nur durch Steigern erhalten. Das führt in meiner Diagnose zu sowas wie einem stahlharten Gehäuse, das ist ein Begriff von Max Weber und der hatte durchaus sowas im Sinn. Das eben heißt, so wie Sie hatten den Kernsatz vorhin schon zitiert, egal wie stark unsere Wirtschaft dieses Jahr ist, nächstes Jahr müssen wir wachsen, sonst gehen wir den Bach runter. Ja? Egal wie schnell sie dieses, es geht nämlich kollektiv und individuell. Egal wie schnell sie dieses Jahr laufen, nächstes Jahr muss noch ein Zahn drauf kommen. Ja? Und egal wie kreativ wir heute sind, nächstes Jahr noch ein Zahn drauf. Und das Problem ist, das ist genau das Problem, das ja hier mit dem Motto auch angesprochen wird, wir laufen eigentlich nicht mehr auf den Zielhorizont zu, der das mal angetrieben hat. Ja. Die bessere Welt, die Neuzeit ist ja eigentlich ein christliches Versprechen gewesen, dass wir die neue Zeit schon hienieden selber bauen und schaffen. Ja, solange man da die Hoffnung hat, durch Wirtschaftswachstum überwinden wir Knappheit, durch technische Beschleunigung überwinden wir Zeitnot, durch Wissenschaft verringern wir die Unwissenheit über die Frage, wie wir leben sollen. Da gab es eine Ziellinie, wenigstens die Idee. Und es gab übrigens auch im Alltagsleben immer noch Ziellinien, zum Beispiel Abitur, zum Beispiel Studienabschluss oder so etwas. Aber wenn ich das mal erreicht habe, dann habe ich ein Plateau, unter das ich nicht mehr zurückrutschen kann. Und das haben wir alles abgeschafft. Ja, jetzt heißt dynamische Stabilisierung, nur noch durch Steigerung kann man erhalten, was man hat. Das klingt jetzt aber super düster. Ja, das ist sozusagen der erste Teil meiner Analyse. Und da würde man sagen, okay, wir armen Subjekte sind nur getrieben, ne? Wir sind nur noch angstgetriebene Wesen. Und da würde ich sagen, das kann irgendwie nicht sein, weil eine Gesellschaft, die wirklich nur durch Angst, die sozusagen Subjekte systematisch in Angst bringt, kann sich wahrscheinlich nicht lange erhalten. Und vor allen Dingen dieses Wachstum und die Innovation und die Beschleunigung, die können nicht die Strukturen selber realisieren. Das müssen schon wir machen. Es bedarf unserer menschlicher Kraft, übrigens auch unserer Hoffnungen, unserer Begehrungen, natürlich auch unserer Ängste, damit wir jedes Jahr Wachstum realisieren, Beschleunigung hinkriegen, kreativ bleiben und damit die Zahl der Innovationen steigern. Und die Frage ist jetzt also, was genau ist es in uns, was zu diesem Steigerungsspiel, zu dieser Eskalationslogik passt? Und da lautet meine Formel, das hatte ich sozusagen in dem Beschleunigungsbuch, finde ich, noch nicht klar genug gesehen. Meine neue Formel lautet, oder meine neue Idee lautet, dass wir, Sie und ich und wir alle eigentlich getrieben sind in unserem Kern, übrigens auch in unserem Weltverhältnis, ja, deshalb Soziologie der Weltbeziehung, von der Idee, dass wir unsere Weltreichweite vergrößern wollen, dass genau darin das Glück liegt, ja, mehr Welt verfügbar machen. Wenn man sich überlegt, von was träumen wir übrigens schon, Jugendliche zum Beispiel, Erwachsene auch, von was träumen wir politisch, wirtschaftlich, wissenschaftlich? Ich glaube, die Antwort ist eigentlich immer die gleiche. Dass wir mehr Welt verfügbar machen können, in Reichweite bringen, erschließen können. Ich habe lange gerätselt, wie ich das auf Englisch übersetzen kann, weil ich manchmal auch im Ausland unterwegs bin. Und Weltreichweitenvergrößerung kriegt man echt nicht gut hin auf Englisch. Deshalb nenne ich das jetzt the AAA-Approach, weil AAA ist irgendwie ganz nett, weil es aus dem Bankbereich kommt. Nämlich, we try to make the world available, accessible, attainable. Ja, mehr Welt irgendwie in Reichweite bringen. Was meine ich damit? Man kann das kollektiv und individuell erklären. Zum Beispiel, wenn Sie sich die Wissenschaft angucken, da gibt es natürlich die Hoffnung, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind getrieben von der Idee, zum Beispiel mit neuen Teleskopen und Satelliten weiter hinaus ins Weltall zu gehen und zu schauen, ja, mehr Welt erreichbar zu machen, mit den Mikroskopen tiefer in die Substrukturen der Materie, in die Partikel zu gucken, ja, oder genauer in die Organe, das genauer verstehen, welche Prozesse da ablaufen in den Drüsen und Hormonen und anderswo. Und damit die Sachen wissbar zu machen, tendenziell regulierbar zu machen, irgendwie in Reichweite oder Kontrolle zu bringen. Ich glaube, man kann sagen, die Moderne wird von Anfang an getrieben von der Hoffnung. Ja, wahrscheinlich steht sie auch schon hinter Kolumbus und der damaligen Entdeckerfahrt nach Amerika und anderswohin. Mehr Welt erreichbar machen, zugänglich machen. Ich glaube, damit kann man erklären, wieso zum Beispiel Geld, nicht nur als Kapital, sondern eben auch als Geld, so attraktiv ist für moderne Gesellschaften. So attraktiv, dass selbst die Milliardären hier nie genug haben. Ich habe mich über den Punkt immer gewundert und habe gedacht, irgendwie das muss eine Art von Geisteskrankheit sein, wenn du irgendwie, also wenn du Millionär bist, da kann ich noch verstehen, dass man versucht, Steuer zu hinterziehen, weil eine Million kann schnell weg sein. Aber wenn du Milliardär bist, ich dachte wirklich, ich meine, eigentlich muss man wirklich blöd sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du erwischt wirst, ja nicht so gering ist. Aber eine Milliarde müsste doch genug sein, sodass man eigentlich einfach aufhören müsste. Aber gerade die haben super kriminelle Energien. Und die Frage ist also, kann man das irgendwie erklären? Und es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur die Milliardäre, für die Geld attraktiv ist, ja, sondern eigentlich für fast alle, ne, wenn es darum geht, Löhne zu verhandeln oder irgendwie sowas. Oder eigentlich fast jede Aussicht auf entweder Geld machen oder Geld sparen, ist eine große Antriebskraft. Warum? Ja, das ist eigentlich mit dem Weltreichweitenvergrößerungsbegriff ganz einfach. Weil Geld ist das Zaubermittel des Welt-in-Reichweite-Bringens. Wenn Sie kein Geld haben, haben Sie eigentlich keine Welt in Reichweite. Ja? Sie können wahrscheinlich nicht mal an diesem Festival teilnehmen. Das Festival ist eigentlich außerhalb Ihrer Reichweite, weil Sie es sich nicht leisten können. Ja? Und die ganzen Bücher und die ganzen CDs, mit denen ich irgendwie immer anfange, weil ich mir von daher Welt erschließe, können Sie nicht kaufen und nicht zugänglich machen. Und Sie können nicht nach London fahren oder so. Wenn Sie aber reich sind, wenn Sie im Lotto gewinnen, steigt Ihre Weltreichweite deutlich an. Ja, dann können Sie zum Shoppen nach New York fliegen oder Sie können sich die Kreuzfahrt, von der Sie schon immer träumten, leisten oder eine Yacht kaufen oder das Häuschen im Grünen realisieren. Ihre Weltreichweite steigt. Das, was Sie systematisch Ihres machen können, was Sie sich aneignen, was Sie in Reichweite bringen, available, accessible, attainable, steigt mit dem Geld. Genau genommen würde ich wirklich sagen, das Geld, Sie können an Ihrem Kontostand abmessen, wie groß Ihre Weltreichweite ist, ganz buchstäblich. Ja. Je nachdem, was da drauf ist, so viel Welt können Sie sich in Reichweite bringen. Und dann ist es eigentlich klar, wieso der Milliardär oder Multimilliardär auch noch nicht genug haben, weil die Welt immer größer ist als das, was ich mit Hilfe des Geldes in Reichweite bringen kann. Also man kann an dem Beispiel schon sehr schön deutlich machen, wieso diese Verheißung, ist da irgendwie auch eine Verheißung drin, mehr Lohn zu kriegen oder im Lotto zu gewinnen? Was ist das für eine Verheißung? Ist ja erstmal nur eine Zahl. Genau genommen, wenn Sie im Lotto gewinnen, ändert sich nur eine Zahl auf Ihrem Konto. Wieso ist das für moderne Menschen interessant? Weil Sie damit Welt in Reichweite bringen. Und ich glaube, sage ich an der Stelle immer gerne, weil es mich wirklich überzeugt, dass das eigentlich unsere ganze Technisierung immer zugrunde liegt, in eigentlich allen technischen Fortschritten oder Veränderungen, die wir anstreben, dass wir uns mithilfe der Technik mehr Welt in Reichweite bringen. Und ich meine nicht nur in absolute Reichweite, also man könnte irgendwie sagen, der Mond ist jetzt in unserer Reichweite, aber natürlich nicht in Ihrer und meiner. Ja, also wir können nachher nicht hinfliegen und eigentlich können wir mit dem Mond fast nichts machen. Ja. Also meine ich nicht nur in so theoretischer oder absoluter oder einmaliger Reichweite, sondern in sowas wie alltäglicher Reichweite. Und was ich noch vergessen habe, warum ich dieses Festival auch liebe, ist, weil ich ja eigentlich, ich komme aus dem Hochschwarzwald, aus dem ganzen südlichen Hochschwarzwald, Feldberggebiet. Und natürlich sind wir auch alle Mannen. Ja? Eigentlich sind wir eine Art von Österreicher, habe ich mir immer gedacht. Also die Habsburger waren da ja auch immer. Und schon als kleiner Junge habe ich immer von der Alemannenrepublik geträumt. Ich könnte Ihnen auch gerne in Dialekt weiterreden, weil das würden Sie auch verstehen. Aber mache ich jetzt mal nicht. Aber was ich sagen wollte, ist, wir haben sozusagen ähnliche ländliche Strukturen. Und, aber das ist auch völlig egal, wo Sie herkommen. Ich finde, warum ist es interessant, die Verkehrsmittel sozusagen zu entwickeln? Ja, das kann man an der eigenen Geschichte sich gut deutlich machen. Warum ist es für ein Kind interessant, Fahrrad fahren zu lernen und ein Fahrrad geschenkt zu kriegen? Ja, weil es dann ans andere Ende vom Dorf fahren kann, ja, in einer Art von alltäglichen Geschehen. Es kann dann eben ruckzuck seine Freunde dort besuchen oder den Gut, also zum Bodensee ist vielleicht zu weit mit Fahrrad, weiß ich jetzt nicht genau, dürfte jedenfalls eine Herausforderung sein. Aber man kann in dem Dorf, wo ich herkomme, in Grafenhausen, da kann man dann zum Schlüchtsee fahren, welches eben ein schöner Badesee ist. Und wenn man das Moped hat, kann man bis zum Nachbardorf fahren. Und der Traum ist natürlich, irgendwann 18 zu werden und Führerschein zu haben, weil dann rückt ein wesentlich größerer Bestandteil der Welt in Reichweite. Ja, mit dem Auto kann ich dann eben ins Vorarlberg fahren oder an den Bodensee aus dem Schwarzwald gesehen oder von hier aus nach Zürich oder nach Innsbruck oder ich weiß nicht, wo man hingeht und vielleicht definitiv nicht hingeht, wenn man von hier kommt. Aber man sieht, dass ein Auto attraktiv ist, weil es die Reichweite vergrößert. Und das Flugzeug ist natürlich, und vor allen Dingen, das hängt natürlich jetzt auch mit dem Geld zusammen, ja, da interagieren die beide. Wenn die Flugreise so teuer ist, dass ich sie mir nur einmal im Leben leisten kann, dann ist es sozusagen tendenziell attainable, aber nicht praktisch. Ja, ich komme da nicht hin. Aber wenn die Flüge immer billiger werden, dann ist Flugzeug natürlich das Mittel, mit dem London, New York, Paris, Tokio in Reichweite rücken. Na, da sieht man, wie Technik getrieben wird von der Idee, ich vergrößere meine Reichweite. Das, was ich mir verfügbar mache, was ich erreichbar machen will. Man kann damit sogar so simple Sachen erklären wie, warum Sie sich bis vor kurzem, jedenfalls vermute ich, eine Schallplattensammlung angelegt haben oder so. Ja, die Idee ist, ich kaufe mir jetzt, ich weiß nicht, was Sie kaufen, Sie können die Beatles kaufen, die Stones, Beethoven, Schönberg, Mahler, was immer. Ja, damit Sie ihn zu Hause available, zugänglich, verfügbar haben. Wenn ich mal will, kann ich jetzt Mahler hören oder so. Und auch da hatten wir was Ähnliches übrigens wie bei dem Fliegen, das ist natürlich immer billiger geworden. Ja. Den ganzen Beethoven für 49,90 in der Drogerie oder so, ja, da muss man nicht mehr Schnäppchen suchen. Macht man natürlich. Jetzt habe ich den gesamten Beethoven da stehen. Ja. Das Dumme ist, wobei Beethoven ist ja nicht so groß, eigentlich hätte ich mit Mozart anfangen sollen, 178 CDs für 39,90, ging wirklich vor einiger Zeit. Das Problem ist jetzt, was soll ich denn jetzt davon hören? Ich habe eine ganz, ganz viel Welt erreichbar und verfügbar, aber eigentlich brauche ich ganz viel Zeit, um das jetzt durchzuhören. Dann höre ich eben nicht Mozart durch, sondern kaufe stattdessen noch Beethoven dazu. Das geht viel schneller. Aber man kann wirklich sehen, dass wir solche Sachen machen. Das ist auch beim Bücherkaufen so. Na, da kaufen Sie den neuen Rosa, sehr empfehlenswert. Das Dumme ist, das Buch hat 800 Seiten. Ja, dauert viel zu lange. Also kaufen Sie lieber noch ein anderes. Und ich meine, der jetzige Stand, das haben Menschen mit Büchern gemacht, das haben sie mit Tonträgern gemacht, auch zum Beispiel mit Filmen, DVDs oder so etwas. Aber das neueste Prinzip eigentlich, Welt verfügbar zu machen, ist natürlich dieses Streamen, ja, Spotify und solche Geschichten. Da haben Sie nämlich jetzt, das ist die gigantische auf einen Schlag Vergrößerung. Ja. Sie zahlen 9,90 Euro und haben 9 Millionen Musiktitel verfügbar. Ja, das ist wirklich ein Genial. Ich glaube, man muss unser Leben, unsere Welt so verstehen. Da liegt natürlich auch eine große Verheißung drin. Deshalb kommt es sowieso. Ja, vielleicht ist jetzt eine Frage, wie alt Sie sind, aber für die Jüngeren ist schon klar, ich kaufe doch keine CD mehr. Ja, und auch keine DVD, kein Film mehr. Und eigentlich auch kein Buch. Bei Büchern ist noch ein bisschen, aber eigentlich bei natürlich dieses Prinzip, dass man die runterlädt, vielleicht nur für eine gewisse Zeit, bedeutet, ich mache mir die ganze Welt für ganz wenig Geld verfügbar, ich bringe sie in Reichweite. Ich glaube, man kann sehr schön sehen am Geld, an der Technik, auch an einer Reihe anderer Sachen, dass diese Verheißung, Reichweite zu vergrößern, uns antreibt. Ja, deshalb ist auch, ich habe vorhin von der Einsicht gesprochen, ja, jede neue Technik, besonders in den letzten Jahren, aber eigentlich schon seit der Eisenbahn, wird immer mit Skepsis empfangen. Ja, diese seelenlosen Stahlrösser sind irgendwie schlecht für die Seele und für alles. Da waren die Menschen davon überzeugt. Und es gab Ärzte, die gesagt haben, das zerstört unser Gehirn. Diese Eisenbahn hat sich trotzdem durchgesetzt. Und jetzt haben wir die identische Diskussion mit dem Smartphone. Ja, es zerstört unser Gehirn, es hat keine Seele, wir sollten lieber miteinander reden. Und am Schluss haben sie doch eins in der Tasche, ja, die allermeisten. Und warum? Weil es die Weltreichweite gigantisch explodieren lässt. Ich habe alle meine Freunde in der Hosentasche, ja, und alles Weltwissen und alle... gut, ich höre an der Stelle auf. Aber ich hoffe, ich habe Sie davon überzeugt, dass das Programm, dem wir folgen, sozusagen, das ist das Korrelat. Einerseits sind wir aufgrund unserer Institutionen auf der Strukturebene gezwungen, uns jedes Jahr zu steigern, damit wir so bleiben können, wie wir sind. Und die motivationale Energie, die Hoffnung, die Sehnsucht, das Begehren kommt über dieses Versprechen, bring mehr Welt in Reichweite in die Welt. Ich glaube, das geht sogar noch für so, selbst für esoterische Programme oder so etwas, gibt es immer die Hoffnung, bring deine Psyche oder deine Nachbarn oder sonst jemanden in Reichweite. Aber egal. Also das sind diese beiden Programme, die wir verfolgen. Institutionell sind wir gezwungen, das erzeugt sozusagen Angst. Wenn wir nicht mithalten, fallen wir zurück. Aber wir sind kulturell motiviert von diesem Versuch, mehr Welt in Reichweite zu bringen. So, und warum geht das Programm nicht so richtig auf? Ich glaube, dass so viele Leute hierher kommen und dass man eigentlich das gar nicht groß begründen muss, dass wir eine neue Utopie brauchen. Liegt daran, dass dieses Programm nicht richtig aufgeht. Das hat eine ganz komische, paradoxe Kehrseite. Und ich glaube, wir sind jetzt historisch an einem Punkt, wo uns die vielleicht sogar überhand nimmt und auch das Gefühl dafür, etwas an unserem Weltverhältnis ist trotzdem falsch. Ich habe die Welt jetzt in Reichweite, wir haben sie wissenschaftlich ganz schön in Reichweite gebracht, wir haben sie technisch verfügbar gemacht, historisch beispiellos. Da sind sich Soziologen wie Marx und Weber ja einig, oder Dürkheim. Marx sagt, welches frühere Zeitalter hätte sich träumen lassen, dass solche unerhörten Produktivkräfte im Busen der Welt und auch im Vermögen der Menschen schlummern. Ne? Also wir haben diese Weltreichweite gigantisch vergrößert, aber etwas in unserem Weltverhältnis scheint dabei schief zu gehen. Ja, und das hat jetzt auch eine kollektive und eine individuelle Seite. Kollektiv sind wir ganz stark besorgt, dass wir die Welt gar nicht wirklich verfügbar machen, nicht lesbar machen, nicht wirklich zu uns ins Verhältnis setzen, sondern zerstören. Ne? Umweltzerstörung ist irgendwie eine ganz zentrale Metapher. Ich glaube, sie ist deshalb so zentral, wir fühlen sie ja eigentlich gar nicht alltäglich, aber sie besorgt uns, weil sie Ausdruck von der Empfindung ist, dass diese verfügbare Welt irgendwie ihren Charakter ändert. Ich würde sagen, das muss man jetzt nicht teilen, weil das so kulturkonservativ klingt. Aber für mich ist das irgendwie da sinnfällig, dass ich sagen würde, diese 9 Millionen Titel, die ich jetzt bei Spotify zur Verfügung habe, also Musiktitel, stehen zu mir irgendwie in einem anderen Verhältnis als die eine Schallplatte, die ich mir vielleicht als 15-Jähriger gekauft habe und nach Hause getragen habe. Ja. Eigentlich werden diese 9 Millionen, es ist, als würden diese Titel irgendwie von mir wegrücken. Die stehen mir als eine gleichgültige Masse gegenüber. Und die Idee ist also, ich glaube, diese Sorge hat die Moderne eigentlich von Anfang an mitgeschleppt. Bei Marx heißt es, ja, in dem Prozess der Modernisierung kommt es zur Entfremdung. Wir entfremden uns irgendwie von der Arbeit, vom Produkt der Arbeit. Wir entfremden uns von den anderen Menschen, weil wir mit denen in Konkurrenzverhältnissen stehen. Bei Marx ist natürlich die Entfremdung von der Arbeit, weil wir nicht mehr selbstbestimmt arbeiten können, weil wir das Produkt der Arbeit gehört uns nicht. Und wir entfremden uns auch von der Natur, die wird uns zum Rohstoff. Und am Ende werden wir uns selber fremd, weil wir zum Mittel im Konkurrenzkampf werden. Interessanterweise sagt Marx eigentlich in den Pariser Manuskripten von 1844, jedenfalls im ersten Teil, die Entfremdung kam sogar zuerst und hat den Kapitalismus erst möglich gemacht. Und bei Weber finden Sie es genauso schön ausgedrückt. Er nennt dieses, was ich Weltreichweitenvergrößerung nenne, nennt Max Weber Rationalisierung. Ja, was ist Rationalisierung? Der Versuch, Welt berechenbar und beherrschbar zu machen. Ja, available, attainable, accessible. Mach sie verfügbar, bring sie in Reichweite. Und er sagt, da kommt es aber zu einer komischen Kehrseite, die er Entzauberung nennt. Die Welt verliert ihre Farbe, sie verliert ihre Magie. Die innere Bezugnahme zwischen uns und der Welt wird fremd, wird instrumentell. Es ist wirklich, als würde die Welt eine Art Kältetod sterben oder durch einen Grauschleier verdeckt werden. Das ist ganz interessant übrigens, Depression oder Burnout geht tatsächlich, gibt es neue medizinische Untersuchungen, finde ich interessant, wenn Sie in Burnout geraten oder eine Depression erleiden, dann verändert sich Ihr Farbsinn. Die Welt kriegt buchstäblich eine Art von Grauschleier. Und wenn man die kulturellen Diagnosen anguckt, der Moderne und eben auch die soziologischen, stellt man fest, dass immer diese Sorge war, die Welt wird irgendwie, sie weicht zurück. Bloomberg sagt, sie wird unlesbar. Sie fängt nicht an zu singen und zu sprechen, wie wir uns das erhofft hatten, von der Welt in Reichweite bringen. Sondern, ich meine, diese 178 Mozart-CDs haben mir möglicherweise Mozart weiter weggerückt als die zwei, die ich vorher hatte. Aber das ist jetzt ein sehr idiosynkratisches oder auch, Sie können sagen, mein individuelles Problem. Aber wie gesagt, man findet es als Kulturdiagnose durch die gesamte kritische Theorie, die irgendwie auch meinen Hintergrund bildet. Das fand ich hochinteressant zu sehen. Also bei Marx haben Sie schon die Entfremdungsdiagnose und bei Weber die Entzauberungsdiagnose und eigentlich laufen die beiden dann zusammen. Bei Lukács zum Beispiel, der das Verdinglichung nennt. Er sagt, die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen in Beziehung treten, wie wir mit den Dingen in Beziehung treten, hat noch einen Moment von Verdinglichung, Reifizierung. Wir ordnen Sachen ein und beurteilen sie nach ihrem Nutzwert. Eigentlich nach der Logik des Steigerungsspiels. Ja, für Jugendliche ist ein Smartphone oder so wahnsinnig attraktiv, weil es halt wahnsinnig viel Weltreichweite verspricht. Ja, aber die Bezugnahme ist nur noch in diesem, oder ist dominant über dieses hypothetische Versprechen. Bei Adorno und Horkheimer ist es dann das Vordringen der instrumentellen Vernunft. Bei Marcuse sagt, die Grundform unseres in der Weltseins ist prometheisch, beherrschen, verfügbar machen. Ja, aber dabei weicht die Welt zurück. Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen, bevor ich zur Lösung komme. Also erstens glaube ich, dass man dieses Problem in der Weltbeziehung, in der Art und Weise, wie wir aufeinander Bezug nehmen, dass man die in allen Sphären sehen kann, zum Beispiel im Umgang mit der Natur. Genau genommen finden Sie da die von mir beschriebene Zweiteilung. Vielleicht erklärt das auch, wieso wir trotzdem sowas wie Kapseln, Alukapseln für Kaffee und Wärmestrahler brauchen. Einerseits benutzen wir Natur als Instrument, um unsere Reichweite zu vergrößern. Ja, wir beherrschen sie, wir machen sie verfügbar, wir unterwerfen sie unserem Willen. Extraktive Industrien, da sehen Sie es im Großen, ja, wo Rohstoffe in gigantischem Maße einfach instrumentell bearbeitet werden, eigentlich auch in der Massentierhaltung oder in der modernen Forstwirtschaft. Es muss sich halt rechnen, das ist ein verdingliches Verhältnis zur Natur. Und dagegen haben wir aber irgendwie eine ganz andere Natursehnsucht, eine ganz andere Vorstellung davon, was Natur sein kann, die Berge hier im schönen Österreich, ja, der See, der Wald. Ich meine, davon lebt Österreich ganz wesentlich, ja, dass es da noch eine andere Idee gibt, des in der Natur und zur Natur Seins. Aber ich glaube, die Ökokrise kann man in diesem Sinne als Steigerungskrise und eben auch als Resonanzkrise verstehen. Und die politische Krise, ne, die Art und Weise, wie wir politisch miteinander umgehen, Österreich kann davon auch ein Lied singen, sie hat sich verändert, da fehlt was. Ne? Die beiden Seiten begegnen sich eigentlich nur noch als Widerstände. Ja? Die einen sehen, also die Linksliberalen sehen auf der rechten Seite nur Faschisten und Rassisten und die eher recht, also die FPÖ, sage ich mal, in Österreich ist irgendwie einfacher, ja, die FPÖ sieht auf der Linken halt vielleicht Volksverräter oder Volksverhetzer oder Volksfeinde oder so etwas. Das ist eigentlich eine ganz starre Form des sich Begegnens geworden. Und individuell gibt's auch dieses Problem des Weltverstummens. Ich glaube, der Burnout ist für uns der Inbegriff. Deshalb sind so viele Menschen, auch wenn sie gar nicht Burnout gefährdet sind, sensibel für diesen Begriff. Weil was ist Burnout? Ist es eine Form, also was ist unser klassischer Inbegriff von Burnout? Ja, jede Zeitschrift zum Beispiel kann ihre Auflage verdoppeln, wenn sie irgendwas mit Burnout auf den Titel schreibt. Ja, das wissen die Zeitschriftenmacher schon lange. Deshalb sind alle diese Printmedien, alle halbe Jahre kommt was mit Burnout. Entweder wie sie es verhindern oder was sie tun, wenn sie drin sind oder woran sie es erkennen. Woher kommt diese Sensibilität? Was ist überhaupt Burnout? Burnout ist ein Zustand, in dem sie vermutlich ziemlich große Weltreichweite haben. Ne? Die meisten Menschen, die in Burnout fallen, haben einen Job, haben Geld, haben eine Familie, haben vielleicht Spotify, aber das Problem ist, dass sie das Gefühl haben, das steht ihnen alles tot und kalt und leer gegenüber. Ja, da gibt es keine innere Verbindung mehr. Menschen in Depression oder Burnout beschreiben ihr in der Welt sein so, dass sie sagen, irgendwie scheint da draußen alles tot und schwarz und kalt und leer und in mir ist auch alles leer. Ja, ich spüre mich gar nicht mehr, ich höre mich nicht mehr. Und unter anderem, ich nenne das Entfremdung und ich glaube, die Moderne hat das schon immer als Hintergrundangst. In der Entzauberung, in der Entfremdung, in der Verdinglichung, in der Geburt des Absurden bei Camus und so weiter. Sodass die große Frage ist, was ist denn jetzt, was wäre denn ein anderes Weltverhältnis? Ich glaube, dafür müssen wir den Sinn zurückgewinnen. Wenn wir uns fragen, wie kann denn die Utopie aussehen? Dann, das scheint mir das Wichtigste zu sein, dürfen wir nicht fragen, was müssen wir denn besser unter Kontrolle bringen? Ich glaube nämlich, dass viele Entwürfe daran kranken, dass sie eigentlich auch was verfügbar machen wollen. Dass sie entweder, und selbst wenn es Umverteilungsvisionen sind, an der Stelle klinge ich immer wie, als hätte ich was gegen Umverteilung. Habe ich überhaupt nicht. Die Ungleichheit ist absurd. Ja, aber ich finde, wir müssen verstehen, wieso sie sich so hartnäckig hält. Und ich finde, solange wir die Lösung nur da suchen, dass wir sagen, also die Verfügbarkeiten müssen sich verschieben oder sie müssen sich sogar vergrößern in irgendeiner Hinsicht. Ja, weil wir müssen politisch mehr verfügbar machen, ja, dass wir auch die Armen besser bilden oder so. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Aber wenn die Logik selber in diesem Steigerungsprogramm bleibt, dann ist es vermutlich nicht eine ausreichende Lösung. Also müssen wir fragen, will ich mit Ihnen gemeinsam fragen, was könnte denn eine andere Form der Bezugnahme auf Welt sein? Was ist das Gegenteil von Entfremdung? So bin ich eigentlich auf das Resonanzbuch gekommen, weil meine These war, Beschleunigung führt zu Entfremdung, wir können uns die Sachen nicht mehr aneignen, Welt nicht zum Sprechen bringen, in ein positives Verhältnis setzen. Und dann war aber die große Frage, und ich glaube, das ist ein Problem, was die kritische Theorie nie so richtig gelöst hat, was ist ein anderes Weltverhältnis? Und wenn man sich zum Beispiel die kritische Theorie anguckt, stellt man fest, die hatten so die hatten so Gegenbegriffe, die sie nie ausbuchstabiert haben. Walter Benjamin hat diesen Begriff der Aura, wo die, als die Dinge noch eine Aura hatten oder die Landschaft. Aber die Aura ist bei ihm ein ganz unklarer Begriff. Aura, ich glaube, das einzige Konsistente in Walter Benjamins Aura-Begriff ist, dass er meint, etwas, was ich nicht komplett verfügbar machen kann. Ja, nicht technisch reproduzieren zum Beispiel, sondern was sich mir irgendwie entzieht. Oder Adorno hatte die Idee eines mimetischen Weltverhältnisses, ja, anschmiegen, antworten statt beherrschen, verfügen. Und Marcuse sagt direkt, statt des prometheischen Willens zur Beherrschung sollten wir sowas wie ein erotisches Weltverhältnis haben. Ja. Eine erotische Beziehung zur Welt ist eine andere als eine, die auf Beherrschung ausgerichtet ist. Und er sagt, das Problem der Moderne ist, dass wir den Eros nur noch sexuell abführen, also als sexuelle Beziehung denken. Ne. Dabei kann das eine Richtschnur sein, dahingehend, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie, was uns die Natur ist oder natürlich die Kunst und so weiter. Und übrigens, bei Weber ist ja interessant, der hat die Entzauberung auch nie systematisch fein herausgearbeitet und schon gar nicht, was der Gegenbegriff sein könnte. Aber ich glaube, seine Idee des Charismas sollte da entgegenstehen. Ja? Die Welt wird zum stahlharten Gehäuse und die einzige Gegenmacht ist der charismatische Führer. Ich meine, es war immerhin vor 33, da konnte man noch von Führern reden, ohne dass einem gleich die sich alle Nackenhaare sträubten. Also er dachte, charismatische Figuren, die Leben, die Begeisterung, die Pneuma sozusagen in die Welt bringen. Also habe ich mich gefragt, wie sieht denn eine erotische, auratische, mimetische, charismatische Form der Weltbeziehung aus? Und hier kommt meine Antwort. Sie ahnen, dass ich darauf hinaus will zu sagen, das Gegenteil dieser Entfremdungsbeziehung, in der die Welt zurückweicht, unlesbar wird, spröde, kalt, ist eine lebendige Beziehung, ist eine Resonanzbeziehung. Eigentlich, ich meine, ich glaube, jeder von Ihnen und jede hat eine Idee, wir alle kennen unterschiedliche Weltbeziehungen und wir haben manchmal Erfahrungen von Entfremdung. Ja? Man ist an einem Ort, hier dürfte es einem schwerfallen, aber vielleicht geht es auch hier, wo Sie sich fragen, was mache ich da eigentlich? Irgendwie scheint mir alles kalt zu sein. Also zum Beispiel denken Sie jetzt gerade, was dieser Rosa da faselt. Also ich hätte wirklich was Besseres tun können. Und wenn ich mir die Leute neben mir angucke, die kommen mir so komisch vor, ja, wie, ich weiß nicht, Althippies oder sonst was oder Neuhippies. Und überhaupt, was ist denn das für ein Ort hier? Also so irgendwie ländlich, ich weiß nicht, aber da haben Sie dann Entfremdungserfahrungen. Ja, jeder kennt das. Also fragen wir uns, was wäre das Gegenteil? Das Gegenteil ist natürlich eine Erfahrung, mit ein bisschen Glück haben Sie sie jetzt oder hatten Sie sie gestern oder vorgestern, wo Sie das Gefühl haben, das spricht mich irgendwie an, was da stattfindet. Eigentlich ansprechen, glaube ich, ist natürlich eine zentrale Resonanzmetapher. Ja. Das sagt mir was, das finde ich spannend. Da merke, ich fühle mich berührt, ja, das geht mich was an, das sagt mir was. Man kann auch sagen, das macht was mit mir und ich bin in der Lage, darauf zu antworten. Ja. Jeder kennt diese Erfahrung, übrigens auch ich habe die ganze Zeit Spotify bemüht, kann ich gut dabei bleiben. Und die Musik haben wir ja auch schon gehört. Natürlich hören wir Musik. Ich glaube, alle von uns tun das, wenn sie Musik hören. Musik muss nicht eine zentrale Resonanzachse sein, aber für viele ist sie das. Und wir hören sie, weil wir uns von ihr berühren lassen wollen. Wir alle kennen diese Erfahrung. Eine Musik, eine Melodie, ein musikalisches Geschehen, was uns unmittelbar ergreift oder bewegt oder berührt. Also manchmal antworten wir darauf mit Tränen und diese Tränen sind ein Ausdruck davon, da hat mich etwas berührt, das hat buchstäblich mein Weltverhältnis verflüssigt. Und es muss nicht Musik sein. Solche Erfahrungen machen wir in verschiedenen Kontexten. Sie begegnen jemandem, ja, ein Gespräch, wo Sie sagen, und das ist mir noch lange nachgegangen, ja, das hat mich so bewegt oder berührt. Oder eine Szene, die Sie beobachten, oder ein Kind oder ein Flüchtling, dem Sie helfen. Oder ein Buch, das Sie lesen, oder ein Bild, das Sie sehen, oder eine Landschaft, in der Sie vielleicht wandern oder so. Ja, das ist eine andere, da geht es um eine andere Form des In-der-Welt-Seins. Und ich glaube, das Gegenteil einer Entfremdungserfahrung ist die Erfahrung, ich nenne es eine Resonanzbeziehung, an der wir uns in Resonanz fühlen mit der Welt. Und die Welt kann sein, den Menschen, die wir begegnen, die Dinge, an denen wir arbeiten zum Beispiel, oder die Musik, die wir hören, oder die Bücher, die wir lesen. So, und jetzt möchte ich diese Resonanzbeziehung am besten mit Ihnen zusammen, genauer ausloten, weil der Resonanzbegriff hat irgendwie zwei Klippen. Das eine ist, dass man denkt, ja, das meint man, hat mir neulich wieder einer gesagt, da geht mir, früher ging mir immer die Faust auf, jetzt denke ich mir, ach, macht doch, was ihr wollt, wenn ihr es nicht hören wollt, weil es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Der Resonanz meint nicht reine Konsonanz oder reine Harmonie, wäre die eine Gefahr. Und die andere ist, jede Form der Beziehung als Resonanz zu verstehen. Also zu sagen, na klar, wenn ich zuhaue, dann kriege ich eine zurück. Das ist eben gerade nicht Resonanz. Also was ist Resonanz? Also Resonanz ist nicht jede Form der kausalen Wechselwirkung. Ne? Also eine kausale Beziehung, also wenn A, dann B, ist keine Resonanzbeziehung. Warum nicht? Hier kommt meine Antwort. Also Resonanz ist eine Form des mit einer Sache, einem Menschen, einer Idee oder einem Buch in Beziehung zu treten, die uns erstens berührt oder bewegt. Es kommen jetzt vier Elemente. Die erste ist Affizierung. Es kommt von affickere oder adfackere, eigentlich antun. Ich bezeichne das mit so einem Pfeil sozusagen. Da geht etwas zu mir hin. Etwas, was mir da draußen begegnet, was ich wahrnehme, berührt, bewegt, ergreift mich. Macht was mit mir, sagt man ganz, ganz häufig. Darauf kann man das daran sehen. Zum Beispiel, man kann es am Aufleuchten der Augen sehen. Ja, manchmal, jeder weiß eigentlich, was damit gemeint ist, wenn man sagt, übrigens, man kann auch das Gegenteil, man kann den stumpfen, teilnahmslosen Blick, das ist eine Form von Entfremdung, das ist nämlich Indifferenz. Ja, vielleicht, ich kann stundenlang reden und ich sehe nur teilnahmslose Blicke, vielleicht, ja, vielleicht auch repulsive Blicke, wo Leute denken, ich könnte ihn umbringen da vorne. Aber manchmal sieht man es aufleuchten sozusagen, da merkt man, oh ja, da ist man auf eine Reaktion gestoßen. Ja, also jeder weiß, was es heißt, wenn die Augen aufleuchten oder wenn einem die Tränen kommen oder so etwas. Das ist die Affizierung. Etwas berührt und bewegt mich und es ändert mal die Art meines in der Weltseins. Und übrigens, also man sieht, dass man ganz viel in der Welt operieren kann und Reichweite akkumulieren kann, ohne dass mich irgendwas berührt. Ich kann perfekt funktionieren. Ich kann auch ganz viele Vorträge halten und dabei innerlich überhaupt nicht dabei sein, ja, oder eben arbeiten. Deshalb ist es nicht funktional notwendig, aber manchmal passiert es und jeder von uns kennt diese Erfahrungen, wo einem etwas berührt. So, aber das reicht nicht. Ja. Resonanz ist eben nicht nur etwas berührt mich, sondern es ist auch ein darauf Antworten. Ja, man antwortet darauf schon leiblich übrigens. Man kann es wirklich leiblich sehen. Wenn sie eine Musik berührt, dann ändert sich ihr Hautwiderstand, da kann man ziemlich gut messen. Und häufig auch ihr Blutdruck und ihr Atemfrequenz. Und vielleicht haben sie eine Gänsehaut. Ja, ich meine, selbst in sowas wie Heavy Metal Magazinen können sie immer wieder genau als Signal lesen. Habe ich neulich vorüber von einem Lied gelesen, als ich dieses Lied hörte, hatte ich am ganzen Körper eine Gänsehaut. Das ist sozusagen die Idee, da berührt mich was. Und diese Gänsehaut ist schon ein Hinweis darauf, dass wir darauf antworten. Wir gehen dem entgegen. Und wir machen in der Regel auch sowas wie eine Selbstwirksamkeitserwartung. Also ich nenne dieses Entgegengehen, das geht sprachlich sehr schön, wenn nämlich mit dem entgegengesetzten Pfeil emovere, nach außen bewegen. Ja? Also das Affekt ist, etwas berührt mich, Emotion ist, ich antworte darauf. Mit dem Körper, aber auch mit dem Denken und mit dem Tun. Für viele, zum Beispiel, wenn sie sich verlieben, dann ist es irgendwie klar, was Resonanz bedeutet. Wenn es eine wirkliche Resonanzbeziehung ist, dann ist es eben nicht nur, dass der andere mir was bedeutet, sondern dass ich merke, ich erreiche ihn auch. Ja, da entsteht so etwas wie ein Austausch. In der Psychotherapie zum Beispiel ist es irgendwie klar. Ja, da ist es ein wechselseitiges Geschehen zwischen beiden. Beim Musikhören ist es ein bisschen schwieriger, ne, machen wir da auch selbstwirksam, ich nenne das Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich mache die Erfahrung, dass ich nicht nur berührt werde, sondern dass ich auch da praktisch to reach out auf dem Englischen, ja, dass ich nach außen gehen kann und die andere Seite irgendwie auch erreiche oder bewege. Wenn ich Cello spiele zum Beispiel, ist es klar, was es heißt. Jeder Musiker, jede Musikerin kann einem sagen, wie das eine Wechselwirkung ist. Ja, ich bringe das Instrument. Ja, da sieht man übrigens, Gerät ist ein verdinglichender Begriff. Ja, deshalb widerstrebt es einem an der Stelle. Ich finde dieses Musikinstrument zum Sprechen und das berührt mich, aber ich erfahre mich auch als wirksam. Es ist ein Dialog. Wenn man das Buch von dem Schleske liest zum Beispiel, der arbeitet es immer wieder heraus, wie das eine Art von dialogische Beziehung zum Instrument ist. Das sagt eigentlich jeder Musiker. Ja. Ich habe es eben nicht vollständig unter Verfügbarkeit. Ich habe neulich ein interessantes Interview mit einem Pianisten gelesen, der wurde gefragt, ob es ihm nicht langsam langweilig ist, immer die Mondscheinsonate zu spielen. Ja, weil natürlich kann ich das irgendwann komplett verdinglich tun, ja, ich hau's halt runter. Aber er hat gesagt, nein, er hat das Gefühl, je länger er spielt, umso rätselhafter wird es ihm. Ja, das sagt jedes Mal was anderes, es klingt auch jedes Mal anders. Was bedeutet, es entwickelt sich immer eine dialogische Beziehung. Ich merke, dass das, was ich tue, eine Antwort auslöst. Deshalb, und sogar beim Musikhören, da gibt es interessante Studien dabei, dass wir eben nicht nur affiziert werden, wenn wir intensiv dabei sind, wenn wir eine Resonanzerfahrung machen, sondern zum Beispiel, Sie merken das schon daran, dass wenn Sie aus dem Konzert rausgehen, die Musik in Ihnen weiterspielt. Ja, ganz häufig können Sie gar nicht anders als die schönsten Lieder oder die schönsten Stellen weiter zu hören. Und wir wissen, dass Musikhören immer schon Retention und Protention ist. Wir hören das Vergangene nochmal und das Zukünftige auch und bilden Erwartungsstrukturen aus. Und da kommt Selbstwirksamkeit ins Spiel. Wenn ich nicht geübt bin im Musikhören, das gilt sogar für Heavy Metal. Wenn ich zum ersten Mal Heavy Metal höre, ist ganz schwierig. Ja. Und natürlich für die komplexere Musik sowieso. Das heißt, Resonanz ist nicht nur etwas berührt und bewegt mich, wie mir ist ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen, hat mich echt berührt, sondern wir antworten daraus. Das ist das zweite Moment. Also das erste ist, etwas berührt, bewegt, ergreift mich. Das zweite ist, ich antworte darauf und erfahre mich dabei auch als wirksam. Aber diese Wirksamkeit ist anders als in der Psychologie, also in der Selbstwirksamkeit, das ist ein Begriff von Bandura, das ist ein Psychologe, und der meint, selbstwirksam bin ich dann, wenn ich die Umwelt unter Kontrolle habe. Ne? Korreliert mit Kontrollüberzeugungen. Wenn ich genau weiß, was dabei herauskomme, bin ich selbstwirksam. Das ist ein anderer Selbstwirksamkeitsbegriff. Der ist verwandt, aber ist nicht der gleiche. Ich meine mit Selbstwirksamkeit, ich kann mich zu der anderen Seite in eine Beziehung setzen, aber das ist eine dialogische Beziehung. Ne? Wenn ich mich zum Beispiel verliebe mit dem anderen Menschen, habe ich ihn eben nicht völlig im Griff. Ja, ich weiß nicht schon im Voraus, was er sagen wird, weil er das sagt, was ich ihm diktiere oder so, sondern der spricht mit eigener Stimme, aber ich merke, was ich sage, erreicht ihn. Das kann in Liebe sein, das kann in einem politischen Dialog sein. Ja, es ist nicht, dass ich mich komplett durchgesetzt habe. Wenn wir eine politische Bürgerversammlung wären und ich hätte vorher 7 Ziele und würde die eiskalt durchsetzen, hätten wir keine Resonanzerfahrung gemacht. Ja, Resonanzerfahrung bedeutet, wir beide Seiten sprechen mit eigener Stimme und verändern sich dabei. Deshalb ist der dritte und entscheidende Punkt, natürlich sind alle 4 Punkte entscheidend, aber der dritte ist mir ganz wichtig, der sagt, mit einer Resonanzbeziehung habe ich es nur dann zu tun, wenn ich mich dabei verändere, wenn ich mich transformiere. Ich glaube, das leuchtet einem intuitiv ein, wenn man über Resonanzerfahrungen nachdenkt. Wir haben in Jena machen wir ganz viele biografische Interviews mit verschiedenen sozusagen Spezifizierungen, aber die Idee ist, Menschen zu fragen, sie sollen uns ihre Lebensgeschichte erzählen. Narrativ, erzähl mir die Geschichte deines Lebens. Und da kommen eigentlich immer Wendepunkte oder Kernpunkte, ja, das ist erstaunlich. Menschen erzählen immer Geschichten, indem sie uns von einer Begegnung erzählen. Das kann eine Begegnung mit einer Sache, mit einem Menschen, auch mit einer Arbeit sein, in die sie sich vertieft haben. Und die endet immer damit, dass sie sagen, und dieses Erlebnis hat mich tief bewegt, berührt, ergriffen und danach war ich irgendwie ein anderer oder eine andere. Oder sie sagt, das hat irgendwas mit mir gemacht. Danach habe ich irgendwie meine Perspektive gewechselt. Das muss nicht immer dramatisch sein. Ja? Komplett neu erfinden können wir uns im seltensten Fall. Aber trotzdem, wenn Sie in Resonanz mit etwas treten, merken Sie zum Beispiel in der Musik, Sie haben es vorher gesagt, mit dem Raum hier. Ja, wenn wir uns von der Musik berühren lassen, wenn es klappt, ist danach die Atmosphäre irgendwie eine andere. Sind wir ein bisschen anders drauf? Wenn Sie einer Idee begegnen, mit der Sie in Resonanz treten, dann sind Sie danach irgendwie transformiert, weil Sie jetzt mit einem neuen Auge auf Ihr Leben und auf die Welt blicken. Das muss nicht so sein, wenn ich auf einer Abitursprüfung lerne. Dann sollte ich mich eigentlich besser nicht in Resonanz mit etwas treten, weil dann muss ich eben wissen und genau zum richtigen Zeitpunkt es wieder ausspucken, ja, Bulimie lernen sozusagen. Da sollte ich mich besser nicht affizieren lassen von einer Sache. Übrigens, warum nicht? Der vierte Punkt macht es nochmal. Also der dritte ist Transformation. Und ich würde wirklich sagen, ich bin sehr dankbar, dass Bruno Latour, ein gefeierter französischer Soziologe, eigentlich habe ich vor kurzem entdeckt, genau das Gleiche sagt. Er sagt, da wo er über Religion spricht, der hat sich sozusagen vor einiger Zeit als katholisch geoutet, aber sein Katholizismus ist sehr eigenartig, weil er nämlich sagt, die religiöse Erfahrung, da geht es nicht um, was ich glaube, also ich glaube A, B, C, 27 Dogmen oder so, sondern er sagt, die religiöse Erfahrung bedeutet, einen Ruf zu hören und auf ihn zu antworten. Eigentlich ist es genau das, was ich auch meine. Ich habe da draußen etwas gehört und deshalb kann eine religiöse Erfahrung auch er stellt die Verbindung zu Liebesbeziehungen ganz explizit her, oder eben eine Melodie oder eine Idee oder eine Landschaft, aber etwas hat zu mir gesprochen und ich nehme dieses Etwas als etwas wahr, was ich mir nicht einfach verfügbar machen kann. Und Lebendigkeit bedeutet für einen Ruf, irgendeiner Art offen zu sein. Und unsere große Sorge ist, und vielleicht auch unsere gesellschaftliche Entwicklung, dass wir eigentlich für gar keinen Ruf mehr offen sind. Wir sind so dermaßen in diesem Steigerungsspiel befangen, dass wir uns leider nicht mehr leisten können, auf irgendwelche Flüchtlinge zu hören. Die klopfen an unsere Tür. Die Welt fragt eigentlich buchstäblich an und wir haben festgestellt, die sind ja anders als wir. Und wie reagieren wir darauf? Mauer, Zaun, Selbstschussanlage, ja, bleib bloß weg von uns, wir haben keine Zeit. Und ich meine, Leute sagen auch, wenn die Flüchtlinge zu uns kommen, dann werden wir uns ja ändern, dann müssen wir uns ändern, dann müssen wir unsere Werte oder sonst etwas transformieren. Ja genau, das ist Leben, mit einem anderen in Kontakt zu treten, sozusagen sich von einem einen Ruf zu hören und darauf zu antworten. Das heißt nicht, das eigene komplett aufzugeben, ja, nur noch Moscheen zu bauen von mir aus. Da würde es einen zweiten Moment von Resonanz mangeln. Ja. Das heißt, darauf zu antworten mit eigener Stimme. Und in dem Moment, wo man zu irgendetwas gezwungen wird, ist es zu Ende mit der Resonanz. Aber es bedeutet, fähig zu sein, sich berühren zu lassen. Und gerade in der Psychotherapie oder von Psychotherapeutinnen und Therapeuten höre ich immer wieder, dass die Menschen, die zu ihnen kommen, genau dieses Problem haben, also häufig dieses Problem haben, dass sie sich eigentlich eins von beiden Problemen. Das eine ist, dass eigentlich nichts mehr gibt, was den Panzer durchdringen kann, was uns noch berühren, bewegen, ergreifen kann. Und dann versuchen wir es, indem wir die teuersten Tickets für die tollste Oper kaufen oder so, weil wir gehört haben, wir denken, aber das ist doch meine Lieblingsoper und das ist der größte Star und das sind die teuersten Plätze und da fahren sie vielleicht an die Mailänder Scala oder an die Elbphilharmonie, aber eigentlich passiert gar nichts. Also es ist wirklich interessant, ich glaube sogar, je teurer die Karte war, umso wahrscheinlicher passiert nichts, aber sie werden sich alle Mühe der Welt geben, hinterher zu sagen, das war wahnsinnig, das war so toll. Ich will immer schon mal eine Studie darüber machen, weil wir dann, ich meine, die sinnliche Überwältigung, ja, oder das Beeindrucken ist nicht die Resonanzbeziehung. Warum nicht? Da fehlt es an der Selbstwirksamkeit, da fehlt es aber vor allen Dingen an der transformativen Erfahrung. Ich meine, deshalb ist zum Beispiel, zum Beispiel Hollywood-Filme. Einer hat mich mal gefragt, als ich das Resonanzkonzept entwickelt habe, sie meinen einfach sentimentalische Rührung, ne, dass ich mal wieder gerührt bin. Und dann dachte ich natürlich, nee, das meine ich nicht. Aber ich wusste nicht, warum nicht, bis ich Plessner nochmal gelesen habe. Und das finde ich wirklich interessant. Plessner sagt, Rührung ist der Wunsch, der Versuch, sich mal wieder durchstimmen zu lassen. Ja, mal wieder zu heulen, das ist ganz nett. Und Hollywood hilft dabei ganz schön. Aber eigentlich begegnen sie da keinem anderen. Ja, sie benutzen das nur als Instrument, um mal wieder entweder reine Spannung oder reine Aggression oder eben reine Rührung zu erfahren. Aber sie hören keinen Ruf, der sie etwas angeht und der sie irgendwie transformiert und zu einer anderen macht. So. Und jetzt waren wir schon bei der Sache mit dem Konzert. Also wir versuchen, Resonanzerfahrungen zu machen, übrigens auch mit der Natur. Wir kaufen eine Safari, 2 Wochen Afrika, garantierter Kontakt mit Löwen, Elefanten und anderen Dingen. Dummerweise ist genauso öde wie in der Scala. Also was ich meine ist, Resonanzerfahrung, das ist das vierte Element, darauf kommt es mir an, haben immer einen Moment der Unverfügbarkeit. Ich kann sie nicht erzwingen und da kann ich noch so reich sein. Ne? Sie können noch so viel Geld einsetzen, es gibt überhaupt keinen Weg, diese Form der Resonanzbeziehung, etwas berührt mich, ich erfahre mich als selbstwirksam in dem qualifizierten Sinne meiner Antwort darauf und es transformiert mich. Diese Beziehung ist das, was uns lebendig fühlen lässt, aber Sie können sie nicht kaufen, Sie können sie überhaupt nicht instrumentell herstellen, sie ist unverfügbar. Das heißt nicht, dass wir nicht an dem institutionellen Setting arbeiten können, oder ich nenne es auch dispositionale Resonanz, ob Resonanz gelingt oder nicht, hängt einerseits an unserer Disposition ab, an der Art und Weise, wie wir an die Welt herantreten. Wenn ich Autistin bin zum Beispiel oder Autist, da scheint es Hinweise zu geben, dass das die Resonanzfähigkeiten und Möglichkeiten mindestens verändert. Gibt eigentlich 2 Möglichkeiten. Die einen sagen, Autismus ist mindestens in der sozialen Beziehung Resonanztaubheit. Vielleicht kann man es aber auch anders deuten, dass man sagt, eigentlich sind die übersensibel und bauen da eine Art von Schutzwall dagegen. Aber auf jeden Fall will ich sagen, es kann leibliche Bedingungen geben, warum es uns schwer fällt oder warum wir manchmal nicht in Resonanz mit der Welt kommen. Übrigens auch, wenn ich Schmerz habe, wenn mir etwas wahnsinnig wehtut, ist es fast unmöglich, mit Musik in Resonanz zu treten. Und auch wenn ich kurz vorm Hungertod stehe natürlich. Es gibt aber auch psychische Bedingungen. Wenn ich traumatisiert bin, dann will ich gar nicht, dann wehre ich mich mit allem, was ich habe, dagegen berührt zu werden, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Berührung Verwundung bedeutet, Verletzung. Ich glaube, auch das kann man vielleicht politisch so deuten. Ich habe gesagt, gegen den Anruf der Welt versuchen wir Mauerzaun zu bauen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass Menschen sich genau politisch nicht mehr selbstwirksam fühlen. Ja, wir haben die Entwicklung, die Veränderung unserer Welt eben nicht. Da machen wir nicht die Erfahrung, dass wir da gestaltende Subjekte sind. aber lassen Sie uns vor der Politik nochmal weggehen. Also wenn ich als Subjekt traumatische Erfahrungen gemacht habe, dann will ich gerade nicht affiziert werden, weil ich Berührung als Verwundung erlebe. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel räumliche Bedingungen. Ja, hier scheint es sehr, deshalb ist jeder, der ein Festival macht, versucht, Bedingungen zu schaffen, kommunikative Bedingungen, in denen Resonanz möglich werden. Es gibt insbesondere zeitliche Bedingungen. Ja. Zeitdruck ist der sicherste Weg, Resonanzen zu verhindern. Wenn ich ganz schnell ein Ergebnis will, dann darf ich mich nicht auf Resonanz einlassen. In der Abiturprüfung in Resonanz mit dem Gedicht zu geraten, ist tödlich. Ja. Da müssen Sie Ihre Kompetenz unter Beweis stellen. Und Konkurrenzsituationen sind eigentlich auch Resonanzvernichter. Wir können dann darüber diskutieren, wie das beim Sport ist. Aber ich behaupte, ich kann mit einem anderen nur nicht gleichzeitig resonieren und konkurrieren. Ja, im Sport geht es, weil der Kontext ein Spiel ist und Spiel ist tendenziell ein Resonanzermöglicher. Aber außerhalb des Sports, wenn ich jemanden ausstechen muss, darf ich mit ihm nicht in Resonanz treten. Also es gibt eine Reihe von Bedingungen, will ich an der Stelle sagen, die Resonanzorientierungen und Resonanzerfahrungen institutionell und individuell wahrscheinlicher machen, aber ich kann es nicht erzwingen. Und noch wichtiger, deshalb Unverfügbarkeit, ich bin beim vierten und letzten Element von Resonanz. Unverfügbarkeit bedeutet darüber hinaus auch, wenn ich mich auf einen Resonanzprozess einlasse, zum Beispiel in unserer Diskussion, ja, wenn daraus sich Resonanzen ergeben, dann wissen wir nicht, was dabei herauskommt. Es ist unmöglich, das vorher zu planen und festzulegen. Resonanz bedeutet, sich auf ein dynamisches Geschehen einzulassen, das eine eigene transformatorische Kraft entfaltet, weil keine der beiden Seiten der anderen diktiert, wie es zu laufen hat, ist das Ergebnis offen. Ja, wenn Sie sich auf eine Liebesbeziehung einlassen, dürfen Sie sicher sein, dass die Sie verändert, aber es ist unmöglich zu sagen, wie. Ja. Und das Gleiche ist auch, wenn Sie sich durch ein Buch oder durch etwas anderes affizieren lassen, wenn Sie sich auf einen politischen Prozess einlassen, es sei denn, es sind irgendwie sowas wie Lohnverhandlungen. Ja, da gehen Sie strategisch miteinander um. Keiner, wenn Gewerkschafter und ein Unternehmer miteinander verhandeln, wollen die sich nicht berühren lassen, ja, und dabei transformieren, sondern sie wollen ihre Ziele durchsetzen. Aber wenn Sie sich auf Resonanz einlassen, ist es offen, was dabei herauskommt. Mein Lieblingsbeispiel ist ein Unternehmen, das sein Führungsteam auf ein Resonanzwochenende schickt. Die haben es nicht so genannt, aber es war definitiv eins. Die sollten sich gegenseitig sozusagen aufeinander einschwingen, den Körper wieder fühlen, einen Sinn für die Aufgabe gewinnen und für das Unternehmen. Und das hat super funktioniert. Die kamen in ganz tiefe resonanzförmigen Austausch. Und als sie am Montag im Betrieb zurückgekehrt sind, hat das gesamte Team gekündigt, weil es gesagt hat, das ist nicht der Betrieb, in dem wir das tun können, was uns eigentlich vorschwebt. Das meine ich mit der... Ich sollte schon aufhören, ich sehe kleine Zeichen. Das meine ich mit... Also Unverfügbarkeit von Resonanz bedeutet erstens, ich kann sie nicht erzwingen, ich kann nicht sagen, wann sie eintritt. Heißt übrigens auch, ich kann es nicht ausschließen. Ja, man kann auch unter... Also vielleicht sind Sie hierher gekommen, obwohl Sie das alles für einen einzigen großen Quatsch halten, aus irgendeinem kontingenten Grund. Und trotzdem schlägt es irgendwann plötzlich einen Funken. Oder Sie machen eine Afrika-Safari... Und weder der Löwe noch das Nashorn noch sonst irgendwas spricht sie an. Und dann aber diese eine Ameise, die verzweifelt aus dem Glas versucht hat zu klettern. Also was ich sagen will ist, Unverfügbarkeit heißt, sie kann auch eintreten, wenn sie es nicht erwarten. So, damit eigentlich haben wir das Wichtigste jetzt durch. Ich will enden damit, weil wir haben ja morgen auch noch einen Workshop, wo wir uns überlegen, ja, was heißt denn das jetzt? Was machen wir denn jetzt damit? Aber ich will noch einen Hinweis geben darauf, weil ich nämlich glaube, also erstens bin ich davon überzeugt, dass Sie alle, Resonanz ist nicht etwas, was wir mühsam erlernen müssen. Ja, Menschen sind grundsätzlich und immer schon Resonanzwesen. Gucken Sie sich an, wie Säuglinge anfangen, mit der Welt in Kontakt zu treten. Es ist dieser Versuch, Antwort zu kriegen, in irgendeine Form von Antwort, die sie dann erfahren, zum Beispiel durch das Berührtwerden, und dann entdecken sie, dass sie mit Blick Kontakt herstellen können und mit Stimme. Aber schon die ganze Körperhaltung, die Weltbeziehung eines Säuglings ist die, dass sie versuchen, nach Dingen zu greifen und zu touchen, weil sie eine Antwort, eine Reaktion wollen. Gibt, wenn sie bei YouTube suchen oder Still-Face-Experiment eingeben, können Sie es mit einem etwa einjährigen Kind, das schon ein bisschen älter, erstaunliche Szenen, nämlich dass Kinder Resonanzwesen sind, weil da sehen Sie die Interaktion zwischen dem Kind und in dem Fall ist es die Mutter. Und da sieht man, wie, wenn Sie sich als Erwachsener an eine Wiege stellen, dann sehen Sie, da werden Sie selber zu Resonanzwesen, können Sie sofort sehen. Ja, man versucht mit der Mimik, mit der Gestik, mit der Stimme, mit der ganzen Körperhaltung mit diesem Kind in eine Art von Resonanz zu treten. Und die Mutter macht dann das Experiment, natürlich von Psychologen angestiftet. Sie tut dem Kind nichts Böses, ich glaube, es ist eine einzige Minute, in der sie einfach das Kind nur anguckt. Ja, sie reagiert eben nicht. weder mit Mimik noch Gestik, sie macht nicht ein böses Gesicht, sie guckt es einfach an, Stillface. Ne? Joachim Bauer, der Psychologe aus Freiburg, nennt das Mobbing an der Wiege. Und sie müssen sich das echt mal angucken, was das Kind macht. Also genau genommen würde ich sagen, es dreht völlig durch. Es macht wirklich alles, was es kann. Also erst klatscht es und macht es und zeigt es und dann schreit es und guckt fassungslos, dass es bei der Mutter überhaupt keine Reaktion auslöst. Und dann verliert es wirklich seine, selbst die Körperhaltung, sagt der Psychologe, der das untersucht hat, und fängt an zu weinen und wendet sich ab. Es ist völlig irritiert. Also was ich sagen will, ist, wir wissen immer schon, was eine Resonanzbeziehung zur Welt ist. Ich glaube im Gegenteil, diese Welt auf Distanz zu bringen, sodass wir sie technisch bearbeiten, wissenschaftlich beobachten, ökonomisch zugänglich machen können, das ist eine Kulturleistung, das müssen wir lernen. Und es ist auch gut, dass wir es lernen. Ja, es wäre totales Missverständnis, wenn ich sagen würde, wir müssen immerzu mit allem in Resonanz sein. Aber wir haben immer schon Sinn für Resonanz, wir können den verschütten und verlieren. Und wir brauchen auch verdinglichende Weltzugriffe in vielerlei Hinsichten. Wenn ein Chirurg mir einen Schnitt in den Bauch setzt, dann soll er nicht mitfühlen in dem Moment. Ja, da muss er diese Resonanz unterdrücken können. So, und jetzt mal letzter Punkt. In unserem Alltag gibt es drei Dimensionen, in denen wir Resonanzen suchen und auch finden. Die erste ist für unsere moderne Selbstverständnis nicht besonders spektakulär. Ich nenne sie horizontale oder soziale Resonanzen. Ja, wir stellen uns Liebesbeziehung als Resonanzbeziehung vor. Ja, ich mache mit den anderen nicht rein verfügbar, sondern ich trete mit ihm genau in dieses dialogische Geben- und Nehmen-Spiel. Ich nenne es Antwortspiel. Und wir wollen davon berührt und transformiert werden. Und wir stellen uns aber auch Freundschaften so vor. Ja, der Freund ist einer, der auch widerspricht. Ja, meine liebsten Freunde sind die, mit denen ich immer zustreite. Ja, deshalb ist nämlich die Widerrede, die Differenz ist nötig. Das, mit dem ich da in Kontakt trete, muss was anderes sagen als ich. Das ist meiner Ansicht nach die rechtspopulistische Täuschung oder die Nazi-Täuschung, die Idee hatten, wir müssen alle das Gleiche sagen. Ja, jeder, der was anderes sagt, muss stumm gemacht werden und weggeschickt werden. Dann gibt es keine Resonanz mehr. Aber gut, also politische Beziehungen, Liebesbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, horizontale Resonanzen, das ist die eine Dimension. Ich glaube aber, und das ist mir ganz wichtig, dass wir auch Resonanzbeziehungen zu Dingen entwickeln. Ich will jetzt nicht nochmal einen Vortrag halten. Ich kann auf Walter Benjamin oder Rilke zum Beispiel verweisen. Ich meine, eigentlich geht es schon mit Eichendorff los. Es schläft ein Lied in allen Dingen. Ja, das ist das Gegenidee der Entzauberung. Da schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Was bedeutet, wenn du das Ding zum Sprechen bringst? Ich bin sicher, dass eine Musikerin zu einem Cello eine Resonanzbeziehung hat, zu einem Ding. Aber ich glaube, dass sie alle eine Resonanzbeziehung zu ihrem Arbeitsgegenstand haben. Arbeiten kann man übrigens von Marx lernen oder von Arendt, ist immer sich, oder von Simmel, sich an einem Widerstand abarbeiten, an einem Stoff. Der Bäcker hat es mit dem Teig zu tun und er weiß, jedes Mal wird das Brot ein bisschen anders, wenn ich es backe. Mein Vater war Bäcker, deshalb weiß ich das da ziemlich genau. Die reden von dem Teig wie ein Subjekt. Du musst den Teig gehen lassen und du weißt nie genau, wann er genug hat und was er macht und du darfst ihn auf keinen Fall zu beschleunigt bearbeiten und sowas. Und da dachte ich, ja, das ist halt bei Bäckern so. Bis ich dann Schreiner kennenlernte, wie die auf ihr Holz Bezug nehmen oder Gärtner auf die Pflanzen. Und übrigens Friseure auf die Frisur. Das ist das Gleiche, man macht schon Selbstwirksamkeitserfahrungen. Ja, ich kann das Ding bearbeiten, aber es ist jedes Mal ein bisschen anders. Und dann ist mir aufgefallen, ich mache es mit Texten so. Ja, deshalb ist Schreiben so schwierig. Jeder, der schreibt, auch Journalisten und Journalistinnen wissen das, der Text sagt immer irgendwie was anderes. Und da ist immer ein Moment der Unverfügbarkeit drin. Ich kann nicht garantieren, dass der Text, den ich gerade schreibe, gut wird. Ich kann noch nicht mal genau sagen, was er sagt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass er, wenn er gut wird, ich hinterher über die Sache anders denke als vorher. Ja. Was bedeutet... Und wenn Sie Bergsteiger sind, dann ruft der Berg. Und was sagt ein Bergsteiger? Du weißt nie, was er macht. Der Berg kann dich immer überraschen. Es ist immer auch diese dingliche Beziehung. Der Skifahrer sagt es über die Skier und der Lastwagenfahrer über den Lastwagen. Wir entwickeln auch, das nenne ich diagonale oder materielle Resonanzbeziehungen. Und schließlich, mein letzter Punkt, dann schweige ich schwör's. Ich glaube aber, wir entwickeln auch einen Sinn. Wir haben immer schon einen Sinn für unsere Weltbeziehung als Ganzes, für das, was das Leben ist oder die Welt oder die letzte Realität eben. Das heißt bei Karl Jaspers das Umgreifende. Und also das, was an der Wurzel unserer Existenz liegt. Und dafür ist Religion natürlich eine zentrale, ich glaube, so kann man die Kraft der Religion erklären, weil Religionen, jedenfalls die Weltreligion, also die großen oder nicht mal nur die monotheistischen, auch die anderen Religionen, wenngleich man mit Buddhisten an dem Punkt leidenschaftlich streiten kann, aber ich glaube, alle Religionen leben von der Idee, sie geben uns das Versprechen und lassen uns auch erfahren, also sofern eben Praktiken auch mit Erfahrungen korreliert sind oder die erzeugen, wenn sie so wollen, dass da hinter und jenseits oder unter oder über der Welt eine Antwortbeziehung herrscht oder einer ist, der uns erhört und antwortet. Das ist mal eine Deutung der Bibel, wenn Sie die mal daraufhin lesen, ist höchst faszinierend. Es ist ein Dokument des Rufens, Sehnens, Flehens, Schreiens nach einem, der uns hört und sie gibt dieses zentrale Gegenversprechen, da ist einer, der hat dir schon den Atem des Lebens eingehaucht. Dieses Atem des Lebens einhauchen ist ein Resonanzvorgang, kann man bei Sloterdijk schön nachlesen. Und es geht mir jetzt überhaupt nicht, ich bin kein Theologe, ich weiß nicht, ob da einer haucht oder nicht haucht, aber diese Geschichten und die dazugehörenden Praktiken geben uns diesen Sinn, dass wir in der uns umhüllenden Realität, das Umgreifende, in der Resonanzbeziehung stehen. Dass an der Wurzel meiner Existenz ein Antwortgeschehen liegt und nicht die schweigende oder sogar die feindliche Welt. Und ich nenne es Resonanzachsen, weil wenn Sie beten, wenn Sie auch nur ein bisschen gläubig sind oder Sie jemals mit Beten versucht haben, da passiert was sehr Erstaunliches. Man kann gar nicht sagen, ob Sie sich nach außen oder nach innen wenden. Ja, der Betende wendet sich ganz nach innen, so nach innen wie vielleicht sonst nie, aber er wendet sich auch ganz nach außen. Da entsteht sowas wie eine Achse zur Welt. Deshalb sagen William James oder Schleiermacher oder Martin Buber übrigens, dass die Frage, ob wir religiös sind oder nicht, ist nicht eine Frage dessen, ob ich jetzt glaube oder nicht glaube oder dieses Dogma oder jenes Dogma oder 17 Götter oder 22 oder 23 Astralsphären oder 412 Leben. Darauf kommt es nicht an. Ja. Die religiöse Grunderfahrung ist die, dass da sowas wie eine Antwortbeziehung ist. Und ich glaube, moderne Menschen entwickeln einen Sinn eines Resonanten in der Weltseins, zum Beispiel auch über Naturerfahrungen. Ja. Der Berg oder die Berge, die uns eine Erfahrung machen lassen, dass da hängt natürlich ganz stark mit Natur zusammen. Das in der Natur sein, auf dem Berg oder am Ozean stehen, ist dafür eigentlich mein Lieblingsbeispiel. Wenn die Wellen heranrollen, da stehen sie schon physisch anders da. Sie stehen anders am Ozean als am Grabbeltisch im Supermarkt. Ja. Die Weltbeziehung ist anders. Man fühlt sich plötzlich verbunden mit einem atmenden, lebendigen Gegenüber, das irgendwie unter uns und jenseits von uns liegt. Menschen sagen immer wieder, ich muss in die Berge oder in den Wald oder in die Wüste, um mich selbst zu spüren. Das ist die gleiche Form der Achse. Ja, ich finde mich selbst, ich höre mich überhaupt selbst. Ich finde meine eigene Stimme, indem ich da mit einem antwortenden, atmenden Gegenüber verbunden bin. Und das ist natürlich auch vielleicht die wichtigste moderne Sphäre. Neben der Religion ist die Kunst. Na, das ist genau die Kunsterfahrung. Sie sitzen im Konzertsaal, oder vielleicht stehen sie auch, wenn es AC/DC ist. Aber viele haben auch da die Augen geschlossen und beim Musikhören können sie auch nicht mehr sagen, geht es jetzt eigentlich nach innen oder nach außen. Ja, sie berührt, sie ist irgendwie in ihrem Innersten, aber sie kommt von außen. Sie haben die gleiche Form von Achse. Ich nenne das vertikale Resonanzbeziehungen. Der Versuch der Herstellung eines Resonanzverhältnisses zur Welt als Ganzes. Und ich glaube, diese Dimension muss man irgendwie mit im Blick behalten, wenn man darüber nachdenkt, wie die zukünftige Gesellschaft gelingen kann. Vielen Dank fürs lange Zuhören.
Vielen Dank.